NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt Sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Verkohlen und vermasseln. Das Kaff und der Knast. Mies und Malochen. Mach keinen Schmu und red keinen Stuss. Was haben alle diese Wörter und Begriffe gemeinsam? Richtig, sie sind Jiddisch. Es sind Wörter aus der alten jiddischen Sprache, die sich in unserem Alltag erhalten haben. Jiddisch lebt weiter, auch wenn die, deren Sprache es vor allem war, mittel- und osteuropäische Jüdinnen und Juden, in ihren Ländern als Gemeinschaft im Holocaust fast vollständig ausgelöscht wurden. Jiddisch ist etwas anderes als Jüdisch. Es ist eine eigene Sprache, die sich im Mittelalter aus dem Mittelhochdeutschen entwickelte, mit hebräischen und aramäischen, romanischen und slawischen Einsprengseln, auch abhängig davon, wo die Menschen lebten. Wer spricht heute Jiddisch? Wo lebt das Jiddische? In Hamburg gibt es eine Gesellschaft, die das Jiddische fördert, sich in Kursen, Konzerten, Lesungen, Filmen und Gesprächsrunden damit beschäftigt und sogar eine jiddische Bibliothek betreut, die unter dem Dach der Staats- und Universitätsbibliothek nutzbar ist. Diese Gesellschaft heißt nach einem berühmten Sprachwissenschaftler, der vor dem Krieg in Hamburg Jiddistik lehrte, Salomon-Birnbaum-Gesellschaft. Im nun zu Ende gehenden Jahr 2025 feierte sie ihr 30-jähriges Jubiläum. Den Festvortrag hielt die Leiterin der Alten Synagoge Essen, Haus jüdischer Kultur, Diana Matut. Sie ist Judaistin und Jiddistin. Frau Matut, herzlich willkommen. Wie sagt man das auf Jiddisch?
Bruchim abaim.
Das heißt was?
Eigentlich gesegnet seien die Kommenden, aber kann auch einfach Hallo sagen.
Sie erforschen Jiddisches und fördern es. Was lieben Sie an der jiddischen Sprache? Was fasziniert Sie?
Ja, ich liebe das Jiddische natürlich nicht im luftleeren Raum. Was mich fasziniert, ist die jiddische Kultur insgesamt mit Musik, Sprache, Literatur, allem, was dazu gehört.
Was zieht Sie da in den Bann, in dieser Kultur?
Jiddisch ist ja über 1000 Jahre alt und das heißt, ich habe eine solche Fülle an Möglichkeiten, wenn ich mich mit Jiddisch beschäftige. Das reicht mit allem, was jiddische Musik, Kultur, Sozialgeschichte ist, Geschichte ab dem Mittelalter, wirklich bis ins 21. Jahrhundert hinein.
Also heißt das, dass vor etlichen 100 Jahren, ich will da jetzt gar nicht genauer sein, wenn Jüdinnen und Juden was aufgeschrieben haben, also irgendwas dokumentiert haben, Literatur, religiös, Alltag, dann haben Sie das oft in Jiddisch getan?
Eigentlich in erster Linie im Jiddischen, ganz genau so.
Und das Hebräische war die Religionssprache immer?
Richtig, also Hebräisch war die Sprache der Liturgie, des Gebets und des Studiums. Und als solche waren Frauen von der Hebräischbildung größtenteils ausgeschlossen. Das heißt, Frauen haben in erster Linie auf Jiddisch geschrieben, Jiddisch gelesen und hatten ein unglaubliches Reservoir an Literatur zur Verfügung, besonders auch weltliche Literatur, also europäische Literaturen, die ins Jiddische übersetzt wurden, im gesamten Zeitraum des letzten Jahrtausends.
Wir haben ja hier in Norddeutschland die berühmte Glückel von Hameln. Hat die auch auf Jiddisch geschrieben, diese große Geschäftsfrau?
Absolut. Jiddisch war ihre Muttersprache und sie hat ihre Memoiren, ihre Büchlein auf Jiddisch verfasst im 17. Jahrhundert.
Wo lebt denn das Jiddische heute? Also wer spricht wirklich muttersprachlich Jiddisch?
Vor allen Dingen die sehr frommen Gemeinschaften der Chassidim. Und Jiddisch finden wir heute auf vielen Kontinenten. Wir finden es in Nordamerika, aber auch Südamerika, in Israel natürlich, aber auch in vielen europäischen Großstädten, also London, Antwerpen, Paris. Das sind bis heute große Zentren der jiddischen Sprache.
Also quasi überall da, wo es große chassidische Gemeinschaften gibt.
Das ist richtig, aber wir müssen uns klar machen, dass es auch sehr, sehr viele säkulare Menschen gibt, die Jiddisch sprechen.
Was interessiert, was bindet diese Menschen? Wieso gehen Jüdinnen und Juden, aber auch nicht-jüdische Leute heute so auf das Jiddische zu? Was ist das für sie?
Ich glaube zum einen, dass man sich erstmal in jede Sprache und jede Kultur verlieben kann. Aber dann gibt es noch eine andere Ebene, und zwar für viele, auch gerade junge Juden und Jüdinnen, ist Jiddisch einfach eine Sprache, die Teil ihrer Identität werden kann. Sie sagen zum Beispiel, meine Großeltern oder Urgroßeltern haben diese Sprache gesprochen. Ich entdecke die für mich wieder, aber ich entdecke sie jetzt nicht als Teil einer religiösen Gemeinschaft, als jetzt sehr frommer Mensch, sondern ich entdecke sie wirklich als Sprache meiner Kultur.
Und wie kommt das, dass die chassidische, also die streng orthodoxe Community, vor allem Jiddisch spricht?
Das hat damit zu tun, dass vor dem Krieg die meisten Chassiden, Chassidinnen tatsächlich Jiddisch gesprochen haben und noch eine oder zwei Fremdsprachen. Das war schon, sag ich mal, eine sehr gut eingeübte sprachliche Verhaltensweise. Und die chassidischen Gemeinschaften, die fliehen konnten oder in anderen Ländern lebten, haben einfach diese Strategie beibehalten. Also Jiddisch wird nach innen gesprochen für die innere Kommunikation in der Gemeinschaft, und nach außen spricht man dann eben noch Hebräisch oder Englisch oder Französisch, je nachdem, wo man lebt und zu Hause ist.
Sie sagen ja, dass Jiddisch auch im nicht-orthodoxen Judentum nicht stirbt. Wir sprachen gerade schon drüber, obwohl es dann nicht Muttersprache ist. Welche Hinweise sehen Sie denn? Wo nimmt das zu?
Wir sehen, dass im Moment mehr jiddisches Lied zum Beispiel produziert wird, geschaffen wird, als in den letzten 100 Jahren. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Kreativität in Jiddisch, die wir weltweit im Moment verzeichnen können.
Jiddisch war ja mal vor der NS-Zeit eine Sprache, die zumindest in Deutschland irgendwie diskriminiert war und ein schlechtes Image hatte. Womit hatte das eigentlich zu tun?
Ja, das ist komplex, weil Jiddisch immer als eine Art von schlechtem Deutsch dargestellt wurde, oft aus Mangel an Kenntnis. Man hat Jiddisch vorgeworfen, es sei verdorbenes Deutsch, missratenes Deutsch, es hätte keine ordentliche Grammatik angeblich. Und dann gab es noch diesen Verdacht der Unehrlichkeit. Also wenn Sie an dieses Wort denken, des Mauschelns, ja, des unehrlich miteinander Handelns, des sich Absprechens im Geschäft, damit hat man Jiddisch unglücklicherweise oft assoziiert. Das ist ein Vorwurf, der geht wirklich auf das späte Mittelalter zurück. Also seit es Jiddisch gibt, gibt es diesen Vorwurf, dass die Sprache angeblich benutzt würde von Juden und Jüdinnen für Unehrlichkeit. De facto war es natürlich einfach nur ihre Alltags- und Umgangssprache.
Also die nicht-jüdische Umgebung fürchtete sozusagen, dass sich Juden und Jüdinnen Jiddisch verständigen, wenn sie irgendwas reden wollen, was die anderen nicht mitkriegen sollen?
Ganz genau. Und es gibt tatsächlich schon seit dem 15., 16. Jahrhundert sogar Lehrmanuale für das Jiddische, die nur für eine christliche Gesellschaft gedacht waren, damit man die Juden dann eben beim Handel und Wandel verstehen sollte.
Aha. Wie entwickelt sich Jiddisch weiter? Also es gibt doch viele Dinge, die es einfach nicht gab, als Jiddisch als Sprache entstand. Was weiß ich, Autos, von Elektroautos zu schweigen, Computer, Internet und so weiter. Entstehen dann einfach neue Wörter? Und wie geht denn das? Welche Wörter sind das?
Ja, also Jiddisch war immer eine Sprache über das letzte Jahrtausend hinweg, das neue Wörter aufgenommen hat, entwickeln musste. Das ist ganz normal, das ist eine normale Sprachentwicklung. Und ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Ein Beispiel wäre die E-Mail, die im Jiddischen Blitzbrief oder das Blitzbrivel ist. Ja, also der blitzschnell versandte Brief. Ja, das ist ein ganz schönes Beispiel, aber es werden auch neue Wörter aus dem Hebräischen gebildet. Zum Beispiel ist im Hebräischen das Wort Chen, Anmut, Grazie, das kann es alles bedeuten. Aber wenn Sie in eine Bar gehen und sich chendeln, dann bedeutet das, dass Sie flirten.
Mir ist dieses Wort aufgefallen, habe ich mal von jiddischen Leuten gehört. Schlepptop für Laptop hat mir natürlich sehr gefallen. Ist das auch ein gängiges Wort?
Nein, also eigentlich ist das mehr so was Jinglisches, also so ein Amalgam aus Jiddisch und Englisch, wie wir das vor allen Dingen aus New York kennen. Aber klar, können Sie benutzen.
Teilweise finden HistorikerInnen Jiddisch wichtig. Wo spielen denn jiddische Quellen in historischen Texten eine Rolle? Wofür sind die wichtig?
Oh, also das ist eine ganz spannende und riesige Frage, denn tatsächlich ist der Großteil der jiddischen Quellen bis heute nicht bearbeitet. Also wir sprechen da eher von 80-90%, die einfach noch ihrer Entdeckung harren. Und für die Stadtgeschichte ist es von unglaublicher Bedeutsamkeit, weil wir unglaublich viele Dokumente haben, die auch deutsche Städte betreffen, ja, Hamburg, Frankfurt, Köln, wie auch immer, auf Jiddisch verfasst worden sind.
Sie fordern ja, und das ist wahrscheinlich in der Hinsicht auch wichtig, dass Jiddisch in Deutschland eine anerkannte Minderheitensprache wird, also so wie Sorbisch oder Romanes oder Nordfriesisch, also eine Sprache, die in bestimmten Gegenden wirklich muttersprachlich oder in bestimmten Minderheiten vorhanden ist. Das ist ja mit Jiddisch schwieriger. Wieso fordern Sie das? Wofür ist das wichtig?
Ja, Jiddisch ist ja eine dieser staatenlosen Sprachen. Und wie viele, zum Beispiel Sinti- und Roma-Sprachen auch, eine Sprache, die transeuropäisch ist und transkontinental. Das Problem dieser Sprachen ist, dass sie eigentlich immer durchs Raster fallen und unbedingt eine Lobby brauchen. Gerade weil sie eben nicht an einen Nationalstaat und eine bestimmte Nationalsprachlichkeit gebunden sind. Das heißt, Jiddisch braucht diese Förderung, damit wir Jiddisch wirklich gut ins 21. Jahrhundert und dann möglichst auch noch ins 22. Jahrhundert bringen.
Und gibt es Länder, wo Jiddisch als Minderheitensprache anerkannt ist und gefördert wird?
Ja, tatsächlich Schweden, Moldova und auch Rumänien. Und ich kann aus meiner Erfahrung in Schweden sagen, dass es wirklich ein Riesenunterschied ist, ob man diese Minderheitenförderung hat oder nicht. Wir sehen die universitäre Forschungslandschaft, dass es Lehrmaterialien gibt, teilweise auch Schulmaterialien und so weiter. Das ist eine ganz andere Unterstützung für eine Sprache durch die staatlichen Institutionen.
Sie sind ja auch Sängerin und Musikerin. Es gibt viele jiddische Lieder. Was sind das für Lieder? Sind es jetzt in erster Linie so Festtagslieder für Hochzeiten, so was man so vom Klezmer hört?
Also jetzt muss ich nochmal an den Anfang zurückkommen, dass Jiddisch ja tatsächlich über 1000 Jahre alt ist. Das bedeutet, wir haben, solange wie es Jiddisch gibt, auch ein jiddisches Lied. Es ist absolut alles dabei, von religiösen Liedern für Fest- und Feiertage, für Hochzeiten, bis dann hin ins 21. Jahrhundert mit Liebesliedern, Liedern, die aber auch soziale Problematiken beschreiben, Lieder, die ein großes soziales Engagement ausdrücken, Lieder, die politische Ansichten wiedergeben. Also es ist wirklich absolut alles dabei.
Vielen herzlichen Dank, Diana Matthut, für diese Erläuterung. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wie würde man das auf Jiddisch sagen?
Also ich würde mich von Ihnen verabschieden mit Seid ihr mir gesund und stark.
Also bleib gesund und stark.
So ähnlich, ja, genau.
Sie haben sich ein jiddisches Lied gewünscht, gesungen von dem Wahlhamburger Daniel Kahn. Heim ist mir allein, nur wo du bleibst. Was bedeutet das? Was ist das für ein Lied?
Mein Zuhause ist nur da, wo du bist. Und es ist ein wunderschönes Liebeslied, das sagt, du kannst mich wegschicken, aber ich werde niemals sehr, sehr weit von dir entfernt sein. Und mein Zuhause ist da, wo du bist.
Soll die Reise mehr nicht blühen, so schön? Soll der Vogel nicht fliehen, der Bäume nicht stehen? Soll der Himmel verlieren sein Kolier? Du sag nicht, was ich soll nicht sein mit dir, soll's mich heißen gehen, will ich gehen, will ich gehen, nur ich geh nicht sehr weit. Heiß mich gehen, heim, nur soll's verstehen. Heim ist mir allein, nur wo du bleibst. Dich bekennt, hab ich plötzlich im Chlor gesehen, was ist zwischen uns in Herzen da geschehen. Noch am Morgen gedacht sich mir, als ich bleibe halber Mensch, wenn nicht mit dir. Soll's mich heißen gehen, will ich gehen, will ich gehen, nur ich geh nicht sehr weit. Heiß mich gehen, heim, nur so's verstehen. Heim ist mir allein, nur wo du bleibst.
Heim ist mir allein, nur wo du bleibst. Meine Heimat ist nur da, wo du bist. Das war Daniel Kahn, der in Detroit geborene Singer-Songwriter, Musiker, Schauspieler und Theaterregisseur, lebt seit 2005 in Deutschland, zunächst in Berlin, seit 2021 in Hamburg. Er singt auf Englisch, Deutsch, Russisch und Jiddisch, mischt Sprachen und Stilrichtungen. Politische und sozialkritische Themen sind ein roter Faden in seinem Werk, aber auch lyrische Texte dichtet und vertont er. Das Lied, das Sie hörten, ist eine Übertragung des Songs Home to Me is Anywhere You Are von Tom Paxton ins Jiddische durch Daniel Kahn. Gewünscht hatte es sich Diana Matut, Leiterin der Alten Synagoge Essen, Haus jüdischer Kultur. Wie viele Menschen in New York Jiddisch sprechen, ist schwer zu schätzen. Es könnte ungefähr 500.000 chassidische Juden sein, die als streng orthodox gelten und untereinander Jiddisch sprechen. Dazu kommen dann die Säkularen, die die Sprache aus unterschiedlichen Gründen gelernt haben, einige von ihnen, um darüber eine Verbindung zu ihrem Jüdischsein aufzubauen. Und egal ob orthodox oder säkular, wer alte, gebrauchte oder ganz neue Bücher auf Jiddisch benötigt, der fährt am besten zu einem von außen unscheinbaren Haus im Stadtteil Queens, zum ZIKO, der Zentrale Jiddische Kulturorganisatie, beziehungsweise dem ältesten jiddischen Bookstore der Welt, wie er sich stolz nennt. Dort verlegt man auch Bücher und öffnet nur nach Verabredung, bietet aber dann eine unglaubliche Auswahl, fand unser Reporter Jörn Pissowotzki.
100.000 ist die Zahl. So viele Bücher sind im Buchparadies von High Wolf zu finden. Er sagt mir zu Anfang, dass er keinen vorbereiteten Text für eine Führung hat. Wir arbeiten uns einfach Regal für Regal voran. Natürlich gibt es Bände der hebräischen Bibel des Tanachs. Und schnell zeigt mir High ein Lexikon.
Then there is, like I said, the Allgemeine Encyclopedia, the
Und dann ist hier die Allgemeine Enzyklopädie. Damit ging es in Paris 1931 los. Und hier, schau her, das ist das Lexikon der jiddischen Schriftsteller. Es ist ein umfangreiches Werk, 8 Bände, eigentlich 9, weil eine Zugabe mit dabei ist. Und das ist der 2. Band mit den russischen Autoren, wo du die Biografien hast, für die Ewigkeit bewahrt, von all den großen Schriftstellern.
Es gibt jiddische Dramen, Wörterbücher, eine neuere Ausgabe eines Buchs von Isaac Bashevis Singer, dem Nobelpreisträger. Und die Bücher kommen nicht nur aus Europa oder Nordamerika.
Dies ist eine Sammlung von 100 Werken, die in Argentinien aufbewahrt wurden. Sie sind so wundervoll, weil sie klein, leicht und handlich sind.
Handlich, unkompliziert, das sind Synonyme für die ganze Library. High Wolf ist der Buchhändler, Bibliothekar und Herausgeber, aber eigentlich ist er einer der großen Namen der jiddischen Theaterwelt New Yorks. Er hat an der legendären Volksbühne gespielt und er ist auch ein sehr bekannter Sänger jiddischer Songs. Die Bibliothek in Queens nennt er A Labor of Life, ein Lebenswerk. Die Library ist ein riesiger Lagerraum mit Regalen bis unter die Decke. Wer kommt denn alles hierher?
More and more younger people.
Mehr und mehr jüngere Leute. Junge Leute, die zu uns kommen, sind häufig Anfänger, Studenten. Und dann kommen die Fortgeschrittenen, Professoren, die sehr seltene Bücher suchen. Wir sind nicht hier, um Geld zu machen. Manchmal kommen auch Chassidim zu uns aus Williamsburg. Sie suchen dann nach speziellen Büchern, die sie interessieren. Sie interessieren sich nicht so für Dichtung, aber für die Geschichte.
High Wolf sagt noch, dass er Studenten, wenn sie sich ein Buch nicht leisten können, es ihnen auch einstellt. Einfach leid. Das Book Center ist nicht nur ein Anziehungspunkt für Leute, die ein Buch suchen, sondern hier finden auch Events statt. Wenn Harry Potter auf Jiddisch übersetzt wurde, ist es schon was Besonderes. Zur Buchpräsentation vor Publikum bei ZIKO ist auch Sarah Meyerson dabei. Sie ist in der Jiddisch-Welt als Sängerin sehr bekannt und auch schon beim Jiddisch Summer in Weimar aufgetreten. Arun Schächter-Wiswanath ist die Hauptperson. Er ist im Hauptberuf Social Media Analyst.
Wenn ich Freizeit habe, einfach auch mal nur 10 Minuten am Tag, übersetze ich ein bisschen. Mir gefällt das sehr. Es ist wirklich kein Ding, um viel Geld damit zu verdienen. Aber es ist ein Weg, Leuten, die sich für Jiddisch interessieren, die Möglichkeit zu geben, etwas in der Sprache zu lesen. Ich möchte ihnen, wenn sie auf einem hohen Level sind, damit hoffentlich auch die Tür zu Klassikern öffnen, etwa zu Sholem Aleichem. Das sind gute Sachen. Das ist meine Hoffnung.
Von Sholem Aleichem stammt mit Tefje dem Milchmann eines der größten Werke der jiddischen Literatur. Der Harry Potter, der jetzt auf Jiddisch herausgekommen ist, ist schon Aruns 2. Übersetzung von Büchern aus der Reihe. Er ist bei seiner Arbeit sehr breit aufgestellt. So hat er auch ein weiteres Kinderbuch, das eigentlich alle kennen, übersetzt.
Pippi Langstrumpf aus dem Schwedischen, das war ein Spaßprojekt, aus der Sprache ins Jiddische zu übersetzen. Und auch ein anderes Kinderbuch habe ich übersetzt. Ich denke, ich habe meine Nische gefunden, entweder Kinder oder andere Bücher ins Jiddische zu übersetzen.
An ihn, der sich so viel mit Sprache beschäftigt, geht zum Abschluss noch die Frage, welches seine Lieblingswörter sind. Zauber auf Jiddisch ist dabei.
Kischef, das bedeutet Magie. Auf Jiddisch könntest du natürlich auch Zauber sagen, aber Kischef hat seinen eigenen Chen. Chen heißt Charm. Auch Chen ist ein anderes schönes Wort.
Jörn Pisowotzki besuchte das Zico, die älteste und vermutlich größte jiddische Buchhandlung der Welt in New York. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Allen unseren Hörerinnen und Hörern alle guten Wünsche für das neue weltliche Jahr. Das jüdische Jahr hat ja schon lange begonnen. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt am Main.
Josefs Leben ist ein Phänomen. Am Anfang steht eine Rivalität zwischen Geschwistern, in deren Folge Josef in einen tiefen Brunnen geworfen wird. Er wird von einer Karawane gekauft und später wieder verkauft. So kommt er nach Ägypten. Dort wird er zunächst Sklave, dann Vertrauter des Hausherrn, um schließlich in einem ägyptischen Gefängnis zu landen. Als sei dies nicht schon genug, nahm sein Leben eine weitere dramatische Wendung. Er wurde erst ein Beamter, dann ein Vertrauter des Pharaos und schließlich Vizekönig. An diesem Punkt seines Lebens wird Josef mit seiner Familie wieder vereint und vor allem auch wieder versöhnt. Bis hin zum absoluten Höhepunkt seines Lebens, als ihm ganz Israel Frieden und sicheren Unterhalt verdankte. Die Kommentare sehen in Josef zwar einen ganz besonderen Menschen, aber sie sagen auch, dass Josef anfänglich ein sehr eitler und oberflächlicher Mensch war, für den sein Aussehen und schöne Kleidung sehr wichtig waren. Die Auslegungstradition sieht in Josef seit seiner frühesten Kindheit einen Menschen, der sich immer selbst in den Mittelpunkt stellte. Der Wendepunkt in Josefs Leben war ein Moment in der tiefen Dunkelheit eines ägyptischen Verlieses. Josef, der sich als ein besonders wichtiger Mensch verstand, erwachte eines Tages und sah einen ägyptischen Mitgefangenen an. Dieser sah in diesem Moment sehr angeschlagen aus, so dass Josef ihn ansprach und wissen wollte, was mit ihm los sei. Von diesem Punkt an führte Josefs Weg wieder nach oben, ins Licht. Es war genau diese Betroffenheit, dieses Mitgefühl, das die Wende in seiner Biografie einläutete. Nach diesem Moment des Altruismus ging alles sehr schnell. Auf einmal war er ganz oben. Es war ein Moment der Veränderung und Josef verstand die ganze Welt jetzt neu und richtete sich anders aus. Anfangs hatte er davon geträumt, seine Geschwister zu beherrschen. An diesem Punkt seines Lebens aber begann er, die Träume von anderen Menschen zu sehen und zu respektieren. Ein Paradigma. Egal, ob es dabei um uns alleine geht oder um das gesamte jüdische Volk. Wenn wir nur uns alleine sehen, selbst im eigenen Fokus stehen, dann werden wir scheitern. Wenn wir uns aber auf unsere Brüder und Schwestern fokussieren, dann stehen uns alle Wege offen. Jeder Mensch sollte sich deshalb fragen, was genau ist meine Aufgabe, meine Pflicht auf dieser Welt, bevor er nach seinen Rechten oder Privilegien fragt. Vor allem in unserem eigenen Umfeld und in unseren Gemeinden sollten wir den Fokus nach außen richten. Das gilt natürlich auch für unser Privatleben. Beziehungen und Freundschaften werden zerbrechen, wenn einzig die Frage im Raum steht, was habe ich davon? Die Tora lehrt uns, dass wir der rechten Seite besondere Aufmerksamkeit widmen sollen. Wir ziehen meistens zuerst den rechten Schuh an. Wer Tefillin anlegt, der tut das an seinem rechten Arm, und die rechte Hand wird zum Gruß ausgestreckt. Wer Spenden für wohltätige Zwecke gibt, der sollte das mit der rechten Hand tun. Warum ist dann aber ausgerechnet der wichtigste Teil unseres Körpers, das menschliche Herz, auf der linken Seite? Rabbi Nachman aus Breslau gibt uns darauf eine gute Antwort. Wenn wir einem anderen Menschen Auge in Auge gegenüberstehen, dann sieht dieser unser Herz auf seiner rechten Seite. Denn unser Herz sollte für ihn da sein. Und nicht nur für uns selbst. In diesem Sinne, Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt am Main. Zum Schluss hören Sie das Hinema Tov, Übersetzt lautet der Text: Siehe, wie schön, wie gut es ist, wenn Brüder zusammensitzen. Es singt der Hamburger Synagogalchor unter der Leitung von Andor Ishak.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.